Heute habe ich einen Gast im Podcast, der ein Thema mitbringt, über das wir als Gesellschaft noch immer viel zu selten offen sprechen. Und gleichzeitig einen Menschen, der genau dafür steht, Licht in ein Thema zu bringen, das viele lieber im Schatten lassen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Frank Mercier. Frank ist jemand, der zwei Dinge auf eine ganz besondere Weise miteinander verbindet. Humor und Tiefgang. Und wer ihn kennt, merkt schnell, das ist kein oberflächlicher Humor. Es ist der Humor eines Menschen, der das Leben kennt. Mit seinen hellen und seinen dunklen Seiten. Frank hat selbst erlebt, was Depression bedeuten kann. Und statt sich davon definieren zu lassen, hat er sich entschieden, daraus eine Mission zu machen. Er setzt sich mit großer Leidenschaft dafür ein, Menschen aufzuklären über Depression, über mentale Gesundheit, über den Umgang mit Belastung und über die Frage, wie wir in unserer Arbeitswelt besser aufeinander achten können. Unter anderem engagierte er sich auch für die Deutsche Depressionsliga e.V., eine Organisation, die Betroffenen eine Stimme gibt und sich dafür einsetzt, dass psychische Erkrankungen endlich mit der gleichen Ernsthaftigkeit behandelt werden wie körperliche. Kennengelernt haben Frank und ich uns bei einem Arbeitgeberseminar zum Thema Depression am Arbeitsplatz bei uns in der Firma. Und manchmal sind es genau solche Begegnungen, bei denen man sofort merkt, hier sitzt jemand, der nicht nur Wissen vermittelt, sondern wirklich was bewegen möchte. Aus dieser Begegnung ist über die Zeit eine Freundschaft entstanden, denn Frank ist jemand, der mit großer Offenheit über schwierige Themen sprechen kann, ohne dabei die Hoffnung zu verlieren. Er schafft es, Klarheit zu schaffen und gleichzeitig eben auch Mut zu machen. Und genau darüber sprechen wir heute, über Depression, über Warnsignale, über Prävention und über den Umgang im privaten Umfeld und im Berufsleben. Aber auch über eine ganz wichtige Frage: Wie können wir verhindern, dass Menschen überhaupt erst so tief fallen? Denn mentale Gesundheit entsteht nicht erst in der Therapie, sie entsteht oft in den kleinen Entscheidungen unseres Alltags. Freut euch also auf ein sehr ehrliches Gespräch über ein Thema, das viele betrifft und über einen Menschen, der zeigt, dass Offenheit, Wissen und Menschlichkeit unglaublich viel verändern können. Lieber Frank, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Willkommen bei Negotimotion.
Ja, hallo Christian. Vielen Dank für die warme Dusche. So kann die Woche, der Montag und die Woche beginnen. Ja, also herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf.
Frank, starten wir doch direkt mal rein. Wenn jemand noch nie eine Depression erlebt hat oder vielleicht auch glaubt, noch nie eine Depression erlebt zu haben, wie würdest du beschreiben, was in einem Menschen innerlich da so passiert?
Christian, das ist gleich eine schwierige Frage zu Anfang, weil sie die ganze Bandbreite sozusagen der Symptomatik auch, ich sag mal, abfragt, wenn man es jetzt umfänglich beantworten möchte. Vorweg vielleicht, es gibt etwa 9 Millionen Erkrankte, Betroffene mit einer Diagnose, unipolare Depression, und 9 Millionen Geschichten, wie du in eine Depression hineingerätst und hinten hoffentlich auch wieder gut rauskommst. Also das muss man vorweg sagen. Also wenn ich hier Themen bespreche, dann sind es meistens meine Symptome und meine Geschichte in die Krankheit. Ja. Innerlich passiert, ich sage das in meinen Vorträgen immer so oder beschreibe es, dass bei mir hat es angefangen mit einem, nennen wir es Burnout. Ja, ich war innerlich sehr, sehr angespannt. Ich habe mich nicht gut abgegrenzt als Manager im Führungskreis bei Konflikten und so weiter. Ich habe das emotional alles aufgesaugt. Auch der empathische Stress gegenüber Mitarbeitenden. Das hat sich angefühlt, weil du gefragt hast, was passiert innerlich. Das hat sich angefühlt wie 3 Minuten vor der mündlichen Abi-Prüfung. Ja, und zwar ständig. Ja, du bist angespannt, aufgeregt. Ja, dann kam bei mir hinzu ein Schocktrauma, nennt man das. Mein Nachbar ist mir eines Sonntags unter den Händen weggestorben. Auch ein Manager, Finanzchef bei einer großen Firma, und kam vom Joggen wieder und hatte dann einen Herzinfarkt. Ja, das hat bei mir etwas ausgelöst, nämlich eine Angststörung. Das wusste ich damals natürlich alles nicht, sondern alles aus der Retroperspektive und aus meiner Aufarbeitung. Also Angststörung kommt dann auch nicht mit Gedanken allzu vielen, sondern erstmal körperlich. Du schläfst schlecht, du schläfst noch schlechter, bist noch angespannter, hast dann auch Bilder und so weiter. Und nach einer Panikattacke mit, wie fühlt sich das innerlich an, 269 zu 119 Blutdruck, hat der Arzt bei mir gemessen, der dann nach Hause kam. Und danach bin ich in eine schwere Depression hineingeschossen worden. Ja, bei vielen ist es sehr viel schleichender über Jahre. Bei mir war es eben bedingt durch diesen Auslöser sehr deutlich, von gestern noch irgendwie okay und heute bricht die Vorhölle los. So ist mein Weg hinein.
Und das Ganze hat ja so ein bisschen auch Durchbruch bekommen durch ein Interview von Sträter und Krömer, für das es ja auch einen Preis gab. Und gleichzeitig ist es immer noch viel zu unbekannt und es wird immer noch viel zu defensiv einfach behandelt, ja. Und ich meine, das ist ja sowas, deine Geschichte jetzt, die du geschildert hast, so denken ja auch viele Menschen, dass Depressionen entstehen, ja, durch eine extreme Situation. Du hast jetzt auch PTBS angesprochen, ne, so posttraumatische Belastungsstörung. Gleichzeitig wissen wir ja heute, dass die meisten Traumata auch über, je nachdem, wie stark unsere Resilienz ausgeprägt ist, sich ja auch wieder rückentwickeln und wir über eine gewisse Elastizität verfügen. Also nicht jeder Mensch, dem geht's so wie in amerikanischen Kriegsfilmen. Einmal PTBS, immer PTBS, aber es kann halt sein. Und jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass man im Alltag das gar nicht so mitbekommt. Und woran würdest du denn festmachen, dass man vielleicht schon früh merkt, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht gerät?
Genau das ist eines der Schwierigkeiten für jemanden selbst. Also das jetzt an drei, vier Faktoren festzumachen, die man sich jetzt notiert und dann kann man damit irgendwo umgehen, ist schwierig. Das Perfide ist an der Krankheit, und ich meine das wirklich so, das Perfide ist, dass man es oft als Letzter merkt. Ja? Du hast auch etwas von Plastizität und Resilienz erzählt. Es kommt in dem Fall irgendwie schleichend über Jahre. Kurt Krömer hat es ja auch berichtet, dass er in jeder Röhre war, jedes körperliche Symptom auch hatte, Schmerzen, Rückenschmerzen, Migränen, ja, Magen-Darm-Geschichten. Und es wurde nichts gefunden. Die Symptome sind echt, die sind da, du hast diese Schmerzen, aber die Ursache dafür ist eine andere, ja, als irgendwie, ich sitze falsch am Schreibtisch. Wir Menschen haben eben eine Eigenschaft, dass wir sehr anpassungsfähig sind, auch an schlechte Zustände. Das heißt, ein schlechter Zustand fühlt sich für dich in deinem Selbst, weil hier spielt ja auch der Mind eine Rolle, dass man sich versucht zu reflektieren, was ist eigentlich los. Aber dein Selbst gewöhnt sich an den schlechten Zustand und definiert ihn irgendwann als das neue Normal oder das neue Gut. Ja? Wenn es mal nicht ganz beschissen läuft, dann fühlt man sich schon in einem guten Tag.
Ziemlich krass, muss ich sagen, weil auch an mir ging das ja nicht vorbei. Ich war 10 Jahre angestellt und bin jetzt seit über 8 Jahren selbstständig und habe auch so meine Erfahrungen gemacht, die ich dann irgendwie mit mir ausgemacht habe und ich denke mal durch meinen Enthusiasmus, durch meinen Optimismus auch irgendwo gut hinbekommen habe. Aber ich hatte auch den Punkt, in dem du dann als selbstständiger Unternehmer dich hinterfragst, in dem du auch mal Stress hast im Bereich Hierarchie, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, tagelang nachts nicht schlafen kannst, bis hin, dass man sich einfach mal rausnehmen muss aus dem Alltag. Würdest du sagen, sowas ist schon so eine Art Vordepression, die man dann aber irgendwo noch mal hat managen können? Also fängt es da schon an?
Kann sein, ja, typische Beraterantwort, ne? Ich bin ja wirklich in der Beratung. Kann sein, absolut, kann sein. Die Definition von Symptomen, also diagnoserelevanten Symptomen, lautet: Es sind 10, die man so abfragt. Wenn zwei Hauptsymptome und zwei Nebensymptome länger als 14 Tage andauern, Schlaflosigkeit, Gedankenkreisen, Hoffnungslosigkeit, selbst Verurteilung, Beurteilung, solche Dinge werden dort abgefragt, dann sollte man anfangen, sich Hilfe zu suchen.
Nennt man das dann Episode?
Dass man mal eine schlechte Nacht hat, dass man mal eine schlechte Nacht hat, das haben wir doch alle. Und es ist eben auch so schwierig, das abzugrenzen vom Leben, vom normalen, ich trauere um einen geliebten Menschen, ich habe Stress, ich habe Sorgen, ich habe meine Steuererklärung bekommen, ihr seid ja auch Steuerberater und habt mir da sehr geholfen, ja. Das war ja für mich früher Stress, wenn der Brief kam, habe ich schon 200 Blutdruck bekommen. Heute weiß ich habe euch an meiner Seite und kann das irgendwie, ne, kleiner
Das war nicht
Werbeblock,
abgesprochen,
Spaß,
aber
dieses ganz normale. Doch, das tue ich. Schleichwerbung, ne? Schleichende Symptome, Schleichwerbung. Ja, also 8 von 10 Symptomen tun alles dafür, dass du es irgendwie selbst nicht kapierst. Ne? Das ist der Punkt. Und deswegen braucht man auch einen anderen Menschen, ja, der einem sagt: Pass mal auf, du veränderst dich, mir ist da was aufgefallen an dir. Ja, ich hatte den in der Form nicht. So, von außen, ja, bei Sträter, wenn ich unseren Schirmherrn benennen darf, war es sein Barkeeper Reinhold, ja, der ihm gesagt hat: Auf, Kollege, ich glaube, du hast eine Depression. Ich habe nämlich auch eine und wir beide gehen jetzt mal zum Arzt. Ja. Aber du brauchst einen anderen Menschen, weil du selber, diese Selbstwahrnehmung ist gestört durch die Krankheit. Ne? dann braucht es einen guten Menschen, einen, der einen guten Blick auf dich hat. Und
Ist das das, was du auch Mitmachkrankheit nennst? Ist das das? Oder?
Das ist der Punkt Mitmachkrankheit, genau. Das tut all denen weh, auch die drinstecken, weil die denken, Mensch, ich will jetzt hier behandelt werden und dann geht es mir wieder gut. Ja, ähnlich wie bei einem Beinbruch, da macht einer Gips drum und dann gibt es Mickey Maus und Bananenmilch und dann wird alles wieder heile. Das ist bei einer psychischen Erkrankung generell nicht so. Du musst an einen Punkt, wo du wieder aus den schlimmsten Symptomen raus bist, hoffentlich durch eine gute Behandlung auch, Medikamente, Psychotherapie, darfst du in die Ganztagsschule des Lebens dich einschreiben und mitmachen im Umgang mit dieser Krankheit oder dieser Belastung.
Ja, ist irgendwo spannend, weil es ja doch uns als unsichtbarer Begleiter immer irgendwo im Nacken sitzt. Ja, wie du sagst, wann ist der Alltag zu Ende, wann fängt es an? Und da eben diese 14 Tage als so eine Messmaßgabe, ja, spätestens dann sollte man vielleicht sich die ein oder andere Frage stellen oder auch stellen lassen. Genau.
Vielleicht darf ich das, fällt mir gerade spontan ein, als Werkzeug. Es gibt auf einigen Seiten, aber jetzt sage ich mal auf der Seite der Depressionsliga, gibt es ein Erste-Hilfe-Center und einen Selbsttest, der genau diese Symptome abfragt, dich online, anonym, die ein Arzt oder ein Psychiater auch stellen würde. Da kann man sich selber oder auch für einen nahen Angehörigen, einen Freund auch mal so eine Einschätzung abholen. Was fällt mir auf? Ja, mal diese Fragen reflektieren und so. Das ist sehr, sehr hilfreich. Also ganz konkret, vielleicht auch diesen Link mal in ein Chat oder wo auch immer du das postest.
Schreibe ich mir mal direkt auf, um es in die Shownotes reinzupacken, damit wir das zur Verfügung stellen. Weil ich meine, wenn jemand eine schwierige Phase steckt, heißt das nicht immer gleich, es ist eine Depression und gleichzeitig sind dann vielleicht solche Einschätzungen von seriösen Seiten einfach hilfreich und vor allem viel hilfreicher als abzuwarten.
Absolut. Ja. Ja. Und der Außenstehende geht auch neutraler an diese Fragen ran. Ich bin ja sehr offen im Umgang mit meiner Krankheit und als ich in der schlimmsten Phase drin steckte, bist du ja verzweifelt. Du bist ja kognitiv immer noch da, aber dein Körper und dein Ass denk dich ins Nirvana, machen dich halt kirre. Und dann habe ich diese Tests gemacht, die waren damals noch nicht so ausgefeilt. Und die Antworten haben mir nicht gefallen. Das Ergebnis, da stand meistens unten drunter dann als Ergebnis, Sie haben eine schwere Depression, gehen Sie sofort in eine Klinik, gehen Sie nicht allein dahin. In schwarzen und roten Lettern, weißt du, das macht auch noch Eindruck. Und dann kommt, ja, mit einem relativ hohen IQ ausgestattet oder bestrafter Mensch, fängst du an, oben die Fragen anders zu beantworten, damit das Ergebnis unten passt. Ja? Und du irgendwie nicht dahin gehst, wo du denkst, da wirst du an Betten fixiert, auf der geschlossenen und so weiter. Also man dreht sich wirklich im Kreis und da frühzeitig jemanden zu haben, der einem hilft oder einen auch die Abbiegung zeigt, ist unheimlich wertvoll. Wir werden da gleich auch noch, denke ich, drüber sprechen, über die Frage, was kann man tun im Lebens- und Arbeitskontext. Aber das ist meine Beschreibung, die ich nach außen gebe, damit andere ihre Rückschlüsse draus ziehen.
Ja, viele Menschen glauben ja auch, dieses, wenn ich mal in der Depression bin, komme ich da nie wieder raus. Was würdest du dazu sagen? Was sagt deine Erfahrung dazu? Jetzt auch nicht zwingend deine Selbsterfahrung, sondern auch die Erfahrung mit all den vielen Menschen, mit denen du schon gesprochen hast.
Ja, die Einschätzung oder der Gedanke, also der, man muss jetzt unterscheiden zwischen affektiv-passiven Gedanken, es denkt dich, du kommst da nie wieder raus, der ist mächtig. Sträter hat gesagt, weil er es auch mit Humor teilt und auch sehr intelligent, du denkst, du bist der einzige Idiot auf der Welt, der so scheiße ist, ja, und du kommst da auch nie wieder raus. Das ist das Schlimme mit, ne? Auch eine liebe Freundin von mir, die ein Video mit dem Vorstand von E.ON gedreht hat, hat das genauso beschrieben. Das Schlimmste ist, du denkst, du kommst da nie wieder raus. Das ist ein Symptom, ein diagnoserelevantes Symptom der Hoffnungslosigkeit. Das hast du dir nicht vorgenommen, das ist da. Das hast
du
nicht
gekauft. Du sagst auch, es denkt dich.
Im Reisebüro der schlechten Laune. Ist, ja. Freud, denk dich, ja, also passive Gedanken, die du auch nicht mehr abschalten kannst. Es ist die Hölle in Dosen. Ein Freund, ein Begleiter in der Depressionsliga von mir, der Armin Rösel, beschreibt es auch offen so, deswegen kann ich das auch wiederholen, dass seine Frau ihn in die Klinik gebracht hat, als er sich morgens den Kopf gegen die Badkacheln geschlagen hat, damit das Gedankenkreisen aufhört. Du hast es nicht im Griff. Du findest den Ausschalter nicht mehr. Dein neuronales Gitterbett dreht sich im Kreis.
Und was war denn so der Moment, der dir irgendwie gezeigt hat, dass es wieder aufwärts geht? Und was hat dir am meisten geholfen, wieder Stabilität zu finden? Weil so, wenn wir miteinander zu tun haben, es ist ja jetzt für einen Außenstehenden gar nicht ersichtlich. Du bist ein fröhlicher, freundlicher Mensch. Guck mal, mein Werbeblock. Und es ist ja das, man sieht es einem ja auch
Ja.
nicht an, ne? Und jetzt hast du das schon so lange gemanagt. Und was war da so für dich dieser Punkt, dass es dich nicht mehr gedacht hat oder du zumindest da eine gewisse Balance hast wiederherstellen können?
Ja, ich möchte vielleicht mal eine Sequenz euch einfach erzählen. Das tue ich auch in meinen Vorträgen. Allerdings mache ich vorher eine Triggerwarnung davor. Also, wenn jetzt jemand hier zuhört, dem es nicht gut geht oder dem es mit dieser Beschreibung noch schlechter geht, dann mag man sich bitte Hilfe holen oder sich auch gerne an mich, an uns wenden, um da Hilfe zu bekommen. Also es gab einen Moment in der schweren Phase. Es waren etwa die ersten 3, 3,5 Monate nach diesem Flashback, nach dieser Panikattacke, die ich als schwerste Phase beschreiben würde mit null Schlaf. Also ich habe 5 Wochen nicht geschlafen. Nicht geschlafen heißt, wir haben heute Montag. Viele sprechen dafür. Ich könnte dir sagen, am Samstag bin ich bei Bares für Rares für 6 Minuten eingenickt. Das war mein Schlafbudget bis heute. Ne? Ich hatte auch Suizidgedanken. Ja, es gibt Gedanken, die sind eher latent. Ja, die sind da. Und auch ich rezitiere ihn oft, aber auch Thorsten Sträter hat es gut beschrieben. Der Suizidgedanke ist ein Gedanke daran, sich umzubringen, den man sich nicht vorgenommen hat. Ist, denk dich, du könntest dich auch umbringen, der einem bei kognitiv bewusster Betrachtung ja als plausibel erscheint. Hey, das macht absolut Sinn. Ich habe hier 5 Wochen nicht geschlafen, ich habe Cortisol in den Adern, es kratzt unter der Haut, ich habe einen eisenhaltig sauren Geschmack im Mund, wie kurz vorm Erbrechen. Jeder kennt es vielleicht, der sich mal übergeben hat. Und diesen Geschmack hast du ständig und sitzt dann in irgendwelchen Meetings rum und denkst dir, muss ich jetzt raus und auf Toilette, ja. Also diese ganze Vorhölle, da kommt dann auf einmal so ein Gedanke in dieser Schlange der anderen nicht enden wollenden Gedanken, der sagt, du kannst dich umbringen. Das macht durchaus Sinn. Du denkst natürlich zuerst, huch, was denke ich denn hier? Was denkt es mich hier? Ja, so in der Nachbetrachtung, wenn du drin steckst, ist alles eine Soße. Aber dieser Gedanke, diese Option gibt dir sogar ein Stück Selbstwirksamkeit zurück. Diese Idee von, ich könnte jetzt hier Schluss machen, dann habe ich überhaupt keine Probleme mehr und keinen Druck und keine Symptome, der ist Sträter durchaus plausibel. Und dann sagt er aber auch zu Krömer, ne, glaubst du denn, ich will mich umbringen? Ich habe da viel zu viel Schiss. Stell dir mal vor. Ja.
Man, weißt du, man lacht so
Also,
drüber, ne? Weil es ist auch irgendwo absurd.
man lacht so drüber, ja, es ist so absurd und es ist ja auch eine dunkle, dunkle Ecke, also die schwarze Ecke in dieser dunklen Thematik sozusagen, wo auch kaum einer drüber spricht. Und deswegen fangen ja einige Leute an, drüber zu reden. Etwa 75% aller Depressionserkrankten entwickeln irgendwann Suizidgedanken. Ja, kaum einer gibt es zu. Ja, man schlingert auch in der Therapie so drumrum, oft, ja. Aber wir tun das nicht. So, und jetzt möchte ich nur sagen, woran habe ich gemerkt, dass es aufwärts geht? Genau an diesem Tiefpunkt. Ich beschreibe das in einer kleinen Lesung auf der A5 morgens auf dem Weg zu einem meiner Großkunden, ja, deutsche Softwarefirma in Walldorf. Sag nicht, wer es ist. Und genau da hatte ich diesen Dialog mit meinem Suizidgedanken. Der wurde auf einmal drängend, ja. Der wurde stärker. Woran habe ich das gemerkt? Erstmal gar nicht am Gedanken, sondern ich war auf einmal aufgewühlt. Ich hatte noch mehr Druck. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich müsste jetzt eine Entscheidung treffen. Die Gedanken waren wochenlang schon latent da irgendwie, ne? Aber es gibt 6 Phasen nach Reimers bis hin zu man tut es, ja. Also da gibt es 6 Phasen. Und in dieser Mental Pain Phase glaubst du auch, dass du eine Last für andere bist. Also du fängst an, darüber nachzudenken. Es ist besser, wenn ich gehe, dann haben auch meine 2 Kinder und meine Frau eine Perspektive ohne mich, charakterschwachen Loser. Ne? Und das ist oft in dieser Mental Pain Phase dann auch der Moment, wo so eine Entscheidung getroffen wird. Irgendwie hatte ich da so ein Gefühl, ich muss hier eine Entscheidung treffen und habe mich dann aber wissentlich dafür entschieden, es nicht zu tun. Ja, ein Hörbuch, Glaubenssatz von einem meiner Meister, ich nenne ihn hier Jens Korsen, Wo ich bin, will ich sein. Alles andere ist mir in meiner Vorstellung zu teuer, hat mir da geholfen. Ich habe dann meinem Suizidgedanken gesagt, und Schluss jetzt. Und ich habe etwas Geschicktes gemacht, was mir heute klar wurde. Ich habe ihm gesagt, umbringen kann ich mich ja morgen noch. Heute gehe ich zu dem Termin, mache ihn so gut, wie ich kann, und heute Abend gehe ich joggen. Weil ich bin Leistungssportler gewesen, ganz früher, und wusste, ich muss mir irgendwie, ich habe hier nichts mehr im Griff, aber ich muss mir irgendwie das Cortisol raushauen und das Adrenalin. Irgendwie. Und das habe ich gemacht. Und es wird keine Heldenstory, aber weil danach ging es noch 12 Monate weiter, bis meine Frau mich zum Arzt gebracht hat. Aber ich bin abends joggen gegangen und da bin ich nachts wach geworden. Und wach werden heißt ja, ich war eingeschlafen. Ich habe gemerkt, du hast jetzt hier 2,5 Stunden geschlafen und war mal entspannt. Ich habe da dann so ein Gefühl von Hoffnung gehabt, von Selbstwirksamkeit. Du kannst irgendwas tun. Also Sport. Ich bin jetzt der, dem Sport hilft. Ja, agitierter Typ. Es gibt andere, denen hilft Musik, malen und sonst was. Aber das war für mich, ich hoffe auch eindrücklich, ein Wendepunkt. Und ich bin dann auch, es kam der Frühling und man weiß auch nach 3 Monaten spätestens klingen die Symptome von alleine wieder ab. Also werden besser. Man weiß nicht warum, aber es ist so. Und habe dann irgendwie weitergemacht und habe mich dann da rausgeschafft. Und übrigens für alle die, die jetzt noch an dem Suizidgedanken hängen, ich habe mich dann so hochgearbeitet von umbringen kannst du dich ja morgen noch auf, kann ich nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr machen. Ach komm, lass doch. Also auch das war so eine Begleiterscheinung, dass ich meine Suizidalität da ablegen oder konnte, zumindest im Griff hatte.
Ja, und das ist ja ein Thema mit auch Selbstwirksamkeit auf eine funktionale Weise in dem Moment, ja. Und das irgendwo mit rauszuziehen. Und hat es mal gesagt, es hat ja auch Selbstvertrauen gegeben, na? Und das ist ja diese kleinen Ziele. Und du machst das ja auch, ich auch im Bereich von Resilienztrainings, diese Microhabits. Nimm dir am Anfang nicht zu viel vor, weil wenn du dir zu viel vornimmst, dann ist der Berg so hoch, dass du im Zweifel es dann halt auch lässt, ja. Und deswegen diese kleinen Schritte und so schön, wie du es gerade in Stufen auch umschrieben hast.
Wenn ihr gesehen hättet, und ich will das keinem zumuten, wie ich abends bei uns im Feld dann angefangen habe zu laufen, ja, völlig müde, übergewichtig, schwitzend, fluchend, heulend. Nimm dir nicht zu so viel vor. Wenn ich gesagt hätte, ich laufe heute Abend einen
Ja,
Marathon,
oder
wäre es nichts
direkt, ich
geworden.
laufe jetzt jeden Tag 3 Stunden oder so. Ne? Es muss noch
Ja,
gut tun.
nein.
Ja.
Lächerlich
Und
kleine Schritte.
bevor wir mal aufs Berufsleben rüber switchen, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Dinge, die jetzt Menschen tun können, um ihre mentale Gesundheit zu schützen? Also mal aus der Depression rauszugehen oder aus der erkannten Depression rauszugehen, rein in dieses, ich fühle mich derzeit gesund, aber fühle mich auch irgendwo gut ausgelastet, nenne ich es jetzt mal. Und was kann ich da tun?
Ja, darf ich, bevor ich die Frage beantworte, noch einen, das denke ich, drängt sich auch dem Zuhörer auf. Wir müssen jetzt überhaupt wieder genesen, ja. Also nach dieser einen Nacht sozusagen lagen nochmal 12 Monate vor mir, in denen ich immer noch Schiss hatte, mich zu öffnen, mir professionelle Hilfe zu suchen. Es dauert im Übrigen durchschnittlich 22 Monate, bis sich ein Depressionserkrankter Hilfe sucht. Macht das mal bei einem Schlaganfall, ne? Oder anderen Dingen. Da verchronifiziert sich auch schon viel, was vielleicht auch mit Blick aufs Berufsleben gleich zu diesen langen Ausfallzeiten führt. Wir treten alle schon mit verchronifizierten Symptomen an, ja, beim Arzt, bis es nicht mehr geht. Ne? Also was mir am Ende geholfen hat, war ein anderer Mensch, in dem Fall meine Frau, die hatte Informationen gefunden auf der damals gar nicht so guten Seite der Deutschen Depressionsliga. Wir reden von 2013. Und das hat sie motiviert, mir einen Arzttermin zu machen. Zu verstehen, er kann es nicht besser, er kann nicht anders, er kann nichts dafür. Du kannst mit logischen, mit Argumenten, mit Kausalitäten nicht arbeiten. Ja, Mensch, du hast doch alles, denk doch mal positiv, funktioniert nicht. Sie hat mir einen Termin beim Arzt gemacht. Neuer Arzt, weil ich habe Ärzten nicht so vertraut. Da gab es Gründe für aus der Vergangenheit. Und mit dem Mann, mit dem Arzt bin ich heute befreundet. Und was mir wirklich dann geholfen hat, neben dieser ganzen Selbstanstrengung sozusagen, diesen Kampf jeden Tag wieder zu führen, war ein Medikament, ein Antidepressivo. Und das hat bei mir so gut gewirkt, so schnell und gut angeschlagen, angeschlagen, wie ich es jedem wünschen würde, der die nimmt. Das ist nicht immer so. Also bei 70% der Menschen helfen die gut bis sie helfen. Und dann gibt es nochmal 30%, wo es schwierig ist, wo man neue Dinge ausprobieren muss, mit allen Symptomen und auch Nebensymptomen. Aber bei mir hat dieses Medikament wirklich den Ausschlag gegeben, in die Symptomfreiheit zu kommen. Also genesen und geheilt ist ja ein großes Wort, aber man nennt das Remission frei. Und so würde ich mich auch heute beschreiben. Ich bin frei von Depressionssymptomen. Geheilt ist ein anderes Wort. Aber das würde ich gerne noch mitteilen. Ich hatte so eine schwere Depression und auch einen genetischen Pitch bei mir drin. Mein Bruder, mein Vater, beide haben die gleiche Krankheit in sich getragen, past tense. Und das ist nochmal ein wichtiger Schritt. Diese Krankheit muss behandelt werden, bevor man sozusagen dann auch therapiefähig ist oder, wie ich so schön sage, mitmachen kann. Ja? Also mein Aufruf ist immer, Leute, kriecht so lange weiter, bis euch jemand auf die Füße hilft. Ja, man sagt immer so lapidar, du darfst gerne hinfallen, aber musst wieder aufstehen. Ja, du kannst es nicht. Du kannst nicht alleine aufstehen. Du brauchst jemanden, der dir hilft, der dich unterstützt. Du brauchst ein Umfeld. Manche können es übrigens alleine aufstehen. Also die Resilienz, so etwas lange durchzuschleppen, ohne in Behandlung zu sein, wie bei mir oder wie bei vielen, vielen anderen, ist schon enorm, was wir da aushalten können. Aber kriech bitte so lange weiter, bis dir jemand auf die Füße hilft. Und dann lauf weiter. Aber hör nicht auf zu kriechen, bleib nicht auf deinen Scherben stehen. Ja, das ist mein Aufruf an alle die jetzt vielleicht
betroffen sind. Das ist ein schönes Bild. Also es geht da ja auch um Entschlossenheit, ne? in einer gewissen Weise. Und es deckt sich auch mit einem sehr, sehr schönen Satz, den ich von einem meiner Mentoren, dem Tom Andreas, gehört habe. Dem Gehenden legt sich der Weg unter seine Füße. In dem Fall dem Kriechenden. Ja, nach dem Motto Stillstand ist Stillstand. Solange ich noch krieche, bewege ich mich vorwärts und kann auf jemanden treffen, der mir hochhilft. Das ist ja eigentlich eine ganz, ganz wundervolle Aussage, ja. Dieses eben an sich dennoch oder an den Weg zu glauben.
Ja, gibt es in einem schönen Lied von Yvonne Katterfeld, auch die hat es, glaube ich, damals nachgesungen. Ich kenne gar nicht den Ursprung, aber komm auf Scherben nicht zum Stehen. Also komm nicht auf deinen Scherben zum Stehen. Ja. Das kommt von das, ja, aber es ist nicht ihr Lied, es war so ein Sing mein Song, irgendwas, aber wunderschön. Es gibt ja auch immer so Lieder, die einen so pro Phase, pro Lebensphase irgendwie begleiten.
Ja, ich finde auch, Musik heilt. Und da ist bestimmt auch dieses Thema Musik auch eins dieser Themen, die mentale Gesundheit schützen zu können. Ne? Du hast es mal genannt, pflege deinen Tempel. Was genau meinst du da? Verstehst du darunter?
Ja, jetzt sind wir beim Thema, was kann ich tun, was kann jeder tun, um resilient zu bleiben, um nicht dorthin abzustürzen. Mein Weg war anscheinend der über Golgatha mit dem Kreuz. Und es ist ja im Hinten raus ein guter Weg. Ich bin ja heute nicht, du hörst mich ja hier nicht klagen und jammern. Ich bin ja froh um jeden Tag, der gut verläuft. Ja. Also was kann man tun? Was mir wichtig ist, und das kommt auch oft zu kurz bei psychischen Erkrankungen, und gerade bei Depressionen, ist der körperliche Anteil der Krankheit. Ich würde sagen 70-80% der Körperlichkeit. Aus der Traumaforschung, und ich habe da gründlich nachstudiert, glaub mir, oder weißt du, weiß man, dass Traumata im Körper, im neuronalen, im Nervensystem, im Vegetativen hängen. Und man arbeitet auch primär auf Körperebene, um die da rauszuholen. Ja. Und das Es denkt dich ist im Grunde nur, um Corson zu zitieren, der automatische Beitrag, ja, der hinzukommt. Also pflege deinen Tempel heißt, tu deinem Körper Gutes, ernähr dich gut, ja, treib Sport, tu Dinge, die deinem Tempel gut tun. Das sind für viele Menschen unterschiedliche Sachen. Atmen, ja, also Sauerstoff im Gehirn hilft auch, ja, aber es reicht natürlich bei einer Depression nicht. Mach mal Fenster auf, ja. Denk doch mal positiv. Das ist zu kurz gesprungen. Du hast auch so schön gedacht, du hast da auch so ein Ding mit kalt duschen. Also ich kann den Satz nicht, du kannst ihn vielleicht, aber das hat natürlich was, ja. Also sein Körper wieder zu spüren.
Eine absichtsvolle Kälteexposition. Einfach 2 Minuten kalt duschen morgens bei Resonanzatmung, genau. Ja. Aber es hilft.
Absolut.
Es hilft.
Ja, ja. Es gibt einen wunderschönen Film, Depression on Tour oder sowas, Road Movie Depression mit 5 jungen Erwachsenen. Und 2 von denen sitzen in einem Gebirgsbach. Der eine macht sogar Liegestütz in diesem eiskalten Gebirgsbach. Ne? Und derjenige, der sagt da dann hinter mir, wisst ihr was, ich spüre mich seit Monaten das erste Mal wieder. Ich spüre mich überhaupt. Also eines der Gefühle ist absolute Gefühlslosigkeit. Du spürst dich nicht mehr. Es ist irgendwann zu viel und irgendwas schaltet ab. Du spürst dich nicht mehr. Der andere kam aus dem Eiswasser und sagte, ey Leute, ich bin geheilt. So spannend. Also so als Gag. Ja. Aber es ist wirklich so. Ne? sich mal zu spüren, körperlich ganz wichtig. Und was noch hilft, ist, das würde ich mit Lao Tse beschreiben, der es sehr schön ausgedrückt hat, wenn dein Geist nach außen gerichtet ist, dein Mind, dann entstehen die Dinge und die Welt, also die 10.000 Dinge beschreibt und Probleme. Also wenn dein Mind nach außen gerichtet ist, entstehen 10.000 Probleme und dein Ego und alles, was dazugehört. Und die Heilung dort im Außen zu suchen, ist Haschen nach Wind. Also Dinge im Außen zu lösen, Schulden nicht zu haben, Karriere gemacht zu haben, den Konflikt auf der Arbeit zu lösen, ist ein Baustein, aber es ist Haschen nach Wind, wenn du glaubst, dass du damit eine schwere Krankheit oder eine schwere Belastung heilen kannst. Das heißt, für den täglichen Gebrauch spüren, Körper, Tempel gut füttern und mal seine automatischen Beiträge achtsam beobachten, also bei sich bleiben. Je mehr im Außen los ist übrigens, und das hilft mir heute, je mehr im Außen abgeht, desto mehr versuche ich nicht, die Dinge draußen zu lösen und denen hinterherzulaufen, sondern bei mir zu bleiben und von da aus dann in den Beobachter zu gehen. Das musste ich 10 Jahre üben, sage ich mal. Meine Frau, immerhin seit 30 Jahren ist mein Zeuge, sagt, langsam merkt sie was.
Ja.
Aber es ist Übung und es lohnt sich. Ja. Und das möchte ich auch jedem mitgeben. Das war übrigens ein Zitat von Jens Korsen. Ich will das nur, um die Markenrechte zu schützen.
Ich finde es immer wichtig, die
Ja.
Quellen zu nennen. Und ich durfte ja
Ja,
von Dick Eilert
absolut.
lernen im Bereich Resilienz. Und wir sprechen ja von der Achtsamkeitsampel. Eben dieses, welche Gedanken kommen in dir auf, welche Körperreaktionen und welche Verhaltensimpulse. Und sich dabei, und das ist ja auch genau das, was du beschreibst, in der Gegenwart zu verankern, in diesem Moment. Und neurobiologisch, ich kann das nur betonen mit dem Spüren, ja, mit dieser Körperlichkeit, wenn man jetzt auf einer Hormonebene neurobiologisch unterwegs ist, dann ist ja diese Kälteexposition, dieses Kaltduschen, sorgt ja für einen Dopaminschub. Und Dopamin ist ja dann wieder der Gegenspieler von Cortisol, kannst du also senken und du hast ein ganz wichtiges vergessen oder zumindest dieses Körper wie ein Tempel. Ich bin ja so ein Kuschler und auch Oxytocin, ja, das Kuschelhormon, also körperlicher Kontakt, kuscheln, umarmen.
Absolut.
Ja, wenn wir uns sehen, umarmen wir uns sehr inniglich und das sorgt ja auch noch mal für so einen Schub, in dem Fall Oxytocin, das ja auch wieder dafür sorgt, dass der Cortisolwert ein Ticken wieder runtergeht, ne? Also auch das.
Absolut. Überleg mal, wir hätten dieses Gespräch in den 60er, 70er Jahren, als ich konditioniert erzogen wurde, geführt, ja, in der
Wäre
Art
nicht
und
möglich
Weise. Ne?
gewesen. Ja, aber jetzt lass uns noch mal abschließend so auf der Zielgeraden mal noch mal über deine Tipps und Tricks, weil es hören ja nicht nur Arbeitnehmer zu und Arbeitnehmerinnen, sondern eben auch Führungskräfte. Was für hilfreiche Tipps oder Erkenntnisse für die Arbeitswelt kannst du noch mitgeben, die du für relevant hältst, hier mit dem Thema gut umzugehen?
Ja, breites Feld, dem ich mich mit viel Ehrenamt, aber auch mittlerweile auch Profession widme. Breites Feld, fangt an, darüber zu sprechen, dass Depression eine behandlungsbedürftige Krankheit ist. Also auch der Umgang mit krank, mit Krankheit, mit ich kann nicht mehr im Unternehmen ist ein sehr wichtiger Schritt. Also nicht nur Mental Health im Sinne von Selbstoptimierung. Und wir wissen es alle, der Obstkorb und der Yogakurs am Donnerstagmittag, den ich dann besuche, oder der Gutschein für mein Fitnessstudio, den ich kriege, aber nicht einlöse, weißt du? So, es wird schon viel getan, bei den, und da muss ich einschränken, in den Unternehmen, die es sich leisten können. Das sind natürlich die großen Konzerne mit auch einem professionalisierten betrieblichen Gesundheitsmanagement, auch eine Mental Health Unterstützung. Ja, es gibt viele, viele Angebote. Aber der wichtigste Punkt ist, dass man anfängt, drüber zu reden, auch drüber zu reden, dass man sich nicht schämen muss für diese Krankheit. Das ist ein Ratschlag, der einem Erkrankten nichts nützt, weil die Symptome sind durch die Krankheit ja da. Wie beim Gehirnschlag, wie beim Schlaganfall, du auf einmal eine Einschränkung im Sehfeld hast, bist du nicht mehr in der Lage, dir gegenüber gute Gefühle zu entwickeln. Ja, aber was der Betroffene mitbekommt, ist, ey, die reden ja drüber. Ich habe das so oft, wenn ich einen Vortrag halte oder ein Seminar mit Führungskräften mache, dass ich denen auch immer sage, erzählt darüber im Unternehmen, was wir hier heute gemacht haben. Und dass es gar nicht so uncool ist, auch sich mit Depressionen zu befassen. Man lernt ja viel über sich selber. Erzählt darüber, dass es eine Krankheit ist, die behandelt und diagnostiziert aber auch werden kann. Egal wie schlimm sie ist sozusagen. Weil was passiert auf der Seite derjenigen, die drin hängen im Loch? die merken, ja, Moment, ich denke hier die ganze Zeit, ich bin der Einzige. Anscheinend bin ich nicht der Einzige. Ja. Deswegen reden Prominente wie Krömer und Sträter und viele andere, Harald Schmidt und dann auch so Typen wie ich darüber, dass die Leute mitkriegen, ey, die reden darüber und ich bin eben nicht der Einzige, dem es so geht, der so scheiße ist, der sich jetzt lieber mal 22 Monate in seinem Schneckenhäuschen verkriecht und es wird immer schlimmer, sondern ich kann ja früh was tun. Ich kann ja auch, das ist auch ein Tipp für Leute, für Menschen, die Betroffenen helfen wollen, ratet den Menschen, den Betroffenen, sich mal eine Ausschlussdiagnose zu holen. Ja, ich arbeite ja auch mit Suizidalen und mit schwerst Betroffenen auch zusammen. Und wenn sie reinkommen und sagen, ich habe hier Suizidgedanken und mir geht scheiße, dann gucke ich, dass wir erstmal Scheiße zerlegen in körperliche Symptome. Also ich bitte denjenigen, sich die klarzumachen. Und was kommt gedanklich dazu rein? Also dieser Automat, dieser Suizidgedanke zum Beispiel. Und das führt dazu, dass diejenigen, ohne dass ich sie auffordere, geh mal auf Metaebene und beobachte dich, sondern nämlich in sich reinhorchen, ja, ja, das und das und das ist körperlich da und das und das und das, ja. Und da haben die 30% schon Eigenmacht zurück, indem dass sie das nur mitmachen. Ich möchte darauf hinweisen, teilt Informationen, teilt Hilfe, Kontaktstellen. Alleine durch das Teilen und die Message und am besten vom Top-Management, nicht vom betrieblichen Gesundheitsmanagement oder vom Personal, wo man es eh erwartet. Am besten, bei mir auf der Homepage gibt es ein schönes Video mit Leo Birnbaum, der das mit Bravour und auch einem guten Filmchen macht. Als Vorstandsvorsitzender einer 72.000-Mann-Firma zu sagen, ich kann mit Depressionen nichts anfangen. Ich verstehe das nicht. Also ich nehme auch nicht nur die Betroffenen in den Schutz, sondern auch jeden, der kommt und sagt, ich kann damit nichts anfangen. Ich verstehe das nicht. Ja. Deswegen machen wir das ja, damit da mehr Licht ins Dunkel reinkommt. Ja. Und diese Message von ganz oben halte ich für essentiell wichtig. Deswegen versuche ich auch immer da oben hinzukommen, ja, mit meiner Botschaft. Leute, wir müssen alle sehen, dass wir hier gut aus der Nummer rauskommen, ja, als Chef. Ja, auch wir können aus den Unternehmen auch eine Info, wir können ja keine Sanatorien aus unseren Unternehmen bauen. Wir haben ja immer noch einen wirtschaftlichen Zweck, der uns vereint und wo wir, wenn es uns gut geht, so Verträge machen, ne, wo der eine verspricht, ich zahle hier möglicherweise sehr regelmäßig ein Gehalt und der andere sagt, okay, und ich tue was dafür und erbringe hier eine Arbeitsleistung. Das Prinzip wird ja nicht aufgehoben. Ja, auch wenn jemand wieder eingegliedert wird, ne, nehmt die Leute ernst, ja. Ein Depressiver ist schlecht drauf, er ist richtig krank, aber er ist nicht blöd. Also der Präfrontale, ja, unsere Kognition, auch die Intelligenz ist nicht weg, ja. Und wir können auch antizipieren, wenn 40% der Menschheit immer noch glaubt, dass Charakterschwäche eine Ursache für Depressionen ist. Das nehmen wir nämlich her und sagen, oh, ich bin in meinem Selbstbild sowieso gerade mächtig angeschossen und wenn ich das jetzt öffne, dann bin ich auch noch für alle der charakterschwache Loser, da ziehe ich mich doch lieber zurück. Also egal, wie du das durchdenkst, du kommst immer wieder dazu oder an den Punkt, wo du sagst, besser nichts
ja,
sagen.
Und das ist wieder eine Frage eben von, wie wir es nennen wollen, Mindset oder Glaubenssystem oder so, denn für mich gibt es keine Charakterschwächen, sondern tatsächlich gibt es ja auch Forschungen zu ausschließlich Charakterstärken und die ein oder andere Charakterstärke ist vielleicht nicht so stark ausgeprägt wie andere. Aber das macht sie nicht zu einer Schwäche. Und vielleicht ein anderes noch. Jeder, der ein Problem hat, hat ein Problem. Mindestens diese eine einzige Person auf der Welt und empfindet das auch als Problem. Ja. Und da hat auch ein ganz wichtiger Mentor von mir gesagt, Christian, es gibt keinen Kindergarten. Also wir betiteln gerne Probleme anderer, die wir nicht als Probleme sehen, als Gott, was für ein Kindergarten, ja? Aber das wird dem Problem ja nicht gerecht. Und dann können wir auch nicht helfen. Und wenn wir ein Problem ernst nehmen, dann können wir helfen. Das braucht eben die ehrlich offenen Türen und eine Atmosphäre der Nicht-Angst, eben auch frühzeitig Dinge, die einen belasten, auch mal anzusprechen.
Ja, vielleicht noch, was kann man tun? Es gibt vieles, was man dann auch professionalisieren kann, wenn das Wort überhaupt passt. Aber man kann seine Führungskräfte, man kann ihnen ein Mental Health First Aid, es gibt sowas, mentale Erste Hilfe, Kurse anbieten. Die kann man auch bei meinem Verband jetzt, dem ich heute angehöre, neben der Depressionsliga übrigens, der Bundesverband Burnout und Depression. Dort kann man sich informieren, wie ich das in meinen Betrieb reinbringe. Die Implementierung von Peers, also genau das, was wir gerade machen, von Leuten, von Menschen, die symptomfrei sind, die wieder eingegliedert sind, erfolgreich, so Hope, ja, und das überwunden haben, wie bei auch den Alkoholikern, den Suchterkrankten, gibt es auch diese Peer-Idee, ich habe es überwunden und biete mich in meinem Unternehmen als kollegialer Ansprechpartner an, der dann auch weiß und von uns ausgebildet wird und auch eine Supervision kriegt oder ein Backbone hat, der dann auch weiß, wo kriegt man Hilfe, wo man sich anonym, ja, und jetzt haben wir vielleicht heute gelernt, dass diese Eintrittsschwelle, die Eintrittsschwelle kannst du nicht niedrig genug feilen. Weil die Symptome auf der anderen Seite tun alles dafür, dass der sich nicht traut durch die Tür. Ja, also Anonymität hilft und solche Peer-Konzepte sind erfolgreich. Das kann man natürlich alles tun, aber das ist Aufwand, es braucht Budget und das haben viele Unternehmen nicht. Ich mache viel für die Polizei. Da könnt ihr euch vorstellen, der Habitus des Polizisten, ich bin der Starke, der Beschützer, der Träger einer Waffe. Ja? Und da kommt jetzt so eine Depression daher. Also ich arbeite da mit dem polizeipsychologischen Dienst und so. Das ist, ja, und in jedem Beruf ist das natürlich auch unterschiedlich gelagert. Ja. Also Arbeit hat einen auslösenden, Burnout steigernden Charakter, aber auch einen konditionierenden. Also ihr macht andere Erfahrungen bei euch in der Kanzlei, in deinen Coachings, ich in meinem Beruf als jetzt der Müllwerker oder der Polizist oder der Herzchirurg. Es gibt unterschiedliche Lebens- und Arbeitswelten. Und das mal zu akzeptieren, ist auch keine Schwäche vom Management. Also Leo Birnbaum hat sich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, zu sagen, ich kann damit leider nichts anfangen. Ich bin da noch nicht mit in Berührung gekommen. Erklär's mir mal bitte, liebe betroffene Claudia Löhr. Ja, und das ist ein sehr guter Dialog. Und hinterher dann die Schlussfolgerung an sein Management. Also Depressionen sind eine behandlungsbedürftige Krankheit. Liebe Kollegen und Manager, und ihr wisst, was ihr mit schweren Krankheiten macht. Ja. Bei einem Herzinfarkt im Betrieb würdest du was machen? Herzdruckmassage. Da würdest du dich nicht hinstellen und sagen, hör mal Karl-Heinz, du hast jetzt hier gerade einen Herzinfarkt, du musst aber mal auf deine Ernährung achten, ja, und auf deinen Lebensstil. Wärst du mal besser joggen gegangen? Nein, du hilfst erstmal. Und das gilt auch für psychische Erkrankungen. Und wir sind keine Diagnostiteure. Also bei psychischen Erkrankungen denkt jeder, er könnte mitreden. Das ist auch noch so ein Problem, ja, dass jeder denkt, er kann hier Diagnosen und irgendwie versucht man ja auch zu helfen. Und da liegt schon das Problem begraben. Ne? Du bist nicht der in den Chefetagen und in den Kollegen in der Kantine sitzen nicht die Therapeuten und Ärzte. Da muss man die Betroffenen hinbringen. Ja. Und das hilft auch abzugrenzen. Also ist sehr erleichternd für Führungskräfte auch mal zu hören, wo ihre Verantwortung nämlich aufhört. Ja. Als Führungskraft, ne? Fordern und fördern, was kann ich tun? Also da gibt es wirklich Dinge, die auch das Leben leichter machen für alle Betroffenen, wenn man sich damit
auseinandersetzt. Wir verlinken das auf jeden Fall auch unten auf deiner Seite, dieses Interview, aber auch das Thema, was der Verband anbietet. Ich finde das total wichtig und ich finde, gerade als Führungskraft darf man sich auch nicht zurückziehen auf seinen fachlichen Bereich, sondern es braucht eine gewisse Grundkompetenz in Psychologie, eine gewisse Grundkompetenz, wie ticken unterschiedliche Menschen und weshalb ist das, wie ich es mache, zwar richtig, aber nicht besser als das Konzept von anderen. Ja? Dieses Thema, ich bin okay, du bist okay. Ja? Solange man nicht gegen Gesetz verstoßt oder gegen Grundregeln, ist das Konzept jedes Menschen erst einmal okay. Und das zu verstehen und dann zu erkennen und Türen öffnen zu können, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich bedanke mich Absolut. Bei dir. Das ist ein nachdenkliches Gespräch, was aber vielleicht auch Hoffnung gibt vielen Menschen, dass da ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Ich hoffe, dass es Hoffnung gibt.
Ja. Ja. Aber klar, es ist nicht leicht und vielleicht haben wir da ein kleines bisschen zu beitragen können. Und dafür vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Frank.
Ich danke dir für die Bühne, für die Plattform, weil du weißt ja, ich kann gar nicht genug davon kriegen, drüber zu reden, weil es am Ende vielleicht dem einen oder anderen nützt. Und wenn wir nur einen und zwei heute irgendwo etwas mitgegeben haben, was wieder irgendwem nützt, dann haben wir schon wieder viel erreicht. Ja. Und ihr in eurer Firma, ich darf ja verraten dem Publikum, dass ihr einer der ersten wart, wo ich diese Impulsvorträge und Seminare gehalten habe, auch mit allen
Das war
Fehlern,
launig,
die man
das war
kann,
schön und informativ.
Tut ja schon, ja, es sind immer diejenigen Chefs, die sich eh schon um ihre Leute bemühen, die solche Dinge dann möglich machen. Es sollten auch die tun, die nichts damit anfangen können. Aber vielen, vielen Dank, Chris, an dich und dein Team.